Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Wir sind zurück aus den Osterferien und während für uns hier in Hessen das für ganz, ganz viele wirklich auch Ferienwochen waren, ging es in Berlin hoch her. Denn am 9. April wurde der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vorgestellt. Und wir wollen heute schauen, was haben diese ganzen Maßnahmen, die da drin stehen, tatsächlich für den Kreis Bergstraße auch für Auswirkungen. Aber wie immer schauen wir zuerst natürlich auf die Woche. Herr Engelhardt, was war los in dieser Woche?
Es war sehr viel los in dieser Woche. Erstmal waren ja Ostertage, inklusive Ostermontag, der frei war. Mittwoch war ich in Abt Steinach. Da war Richtfest an der Steinachtal-Grundschule, eine tolle Baumaßnahme, eine alte historische Schule, die mit einem modernen Anbau erweitert und generalsaniert wird. Aber am Wochenende wird noch viel mehr los sein. Ansonsten hatte ich nicht viele Sitzungen. Am Wochenende ist Maimarkteröffnung. Da habe ich einen traditionellen Rundgang mit den Hoheiten der Bergstraße. Das sorgt dort immer für relativ viel Hallo, wenn ich dann mit den Weinhoheiten und den verschiedensten Regionalhoheiten über diesen Weinmarkt laufe. Und damit werben wir für unsere Region. Und ich werde am Wochenende mehrere Landesehrenbriefe verleihen. Und ganz besonders, und darauf freue ich mich auch sehr, am Sonntag ist Spargelwanderung zwischen Bürstadt und Lambertheim. Und da geht es nicht so wirklich ums Wandern, so weit ist das nicht. Sondern es geht ums Genießen, ums Erleben, da ist richtig viel geboten.
Wunderbar, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, wenn wir aufs Wochenende schauen. Aber zunächst mal zu dem Koalitionsvertrag. Auf 146 Seiten sind wahnsinnig viele Maßnahmen, Pläne der Koalition niedergeschrieben für die nächste Legislaturperiode. Wir können nicht alle betrachten. Ich wollte mal drei Aspekte tatsächlich rausgreifen. Das ist zum einen das Wirtschaftswachstum, das Thema Migration und auch die Arbeit der Verwaltung. Und wir wollen schauen, inwieweit das uns überhaupt hier an der Bergstraße betrifft. Beginnen wir mit einem Blick auf die Maßnahmen zum Wirtschaftswachstum beziehungsweise die Maßnahmen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen. Geplant ist unter anderem, dass die Genehmigungsverfahren zum Beispiel für Industrieanlagen deutlich verkürzt werden. Kann das so ein Allheilmittel sein für die Wirtschaft?
Also ein Allheilmittel sicherlich nicht. Auch ganz so viele Industrieanlagen sind bei uns derzeit nicht in der Genehmigung. Aber der Blick auf Bürokratieabbau für unsere Wirtschaft, das ist schon genau der Richtige. Man sich überlegt, es gibt verschiedene Rahmenbedingungen. Manche kann der Staat lenken, manche kann er nicht lenken. Es gibt die Weltmarktherausforderungen, die Zölle etc. Darauf haben wir nicht so ganz viel Einfluss in Deutschland, wie Trump seine Zölle gestaltet, wie China darauf reagiert und wie sich der Weltmarkt entwickelt. Dann gibt es Rahmenbedingungen, die sind schon von uns mit beeinflusst. Und zwar sind das Fragen wie Energiekosten, überhaupt Versorgungsaufwendungen, wie hoch sind Gehälter, wie hoch ist die Steuerlast. Das hat schon große Folgen für die Wirtschaft. Das wird schon hier im Land auch entschieden. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ich reduziere die Steuern für die Unternehmen alle. Das würde den Unternehmen helfen. Das Problem ist ja, dass der Staat auch finanziert werden muss und dass auch dieser ganze 146-seitige Koalitionsvertrag finanziell auf tönernen Füßen steht. Das heißt, so richtig viel Spielraum für Entlastung ist nicht da. Das heißt, die Wirtschaft muss bei den Bereichen entlastet werden, in denen man sie entlasten kann, ohne dass es den Staat Geld kostet. Und es ist vor allem die Bürokratielast, die vielen, vielen Nachweispflichten, Lieferketten, Gesetzvorschriften hoch und runter, ganz viele Dinge, die letztendlich die Unternehmen nicht nur in ihrer Tätigkeit einschränken und dazu führen, dass gerade kleinere Unternehmer gar nicht mehr so viel Zeit haben, sich um ihr Geschäft zu kümmern, sondern sich um Bürokratie kümmern müssen. Die Großen haben dafür Abteilungen, die kosten nur Geld, aber die Kleinen machen es dann selbst. Da sitzt ein Unternehmer da und füllt irgendwelche Nachweisformulare aus. Und da muss man angreifen und so kann man der Wirtschaft wirklich helfen. Das ist die Dauer des Genehmigungsverfahrens vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das gilt für die, die etwas neu anfangen. Das haben wir auch immer wieder bei der BASF zum Beispiel in Lambertheim, wenn die eine neue Anlage bauen. Aber die Bürokratie für die Industrie insgesamt und für die Wirtschaft zu reduzieren, das ist ganz wichtig und das muss auch beim Handwerk schon anfangen.
Also fairerweise steht natürlich auch drin, dass es flexiblere gesetzliche Rahmenbedingungen geben soll und einfachere Vergabeverfahren neben ganz vielen anderen Themen, die aufgegriffen sind.
Genau, und da will ich ja sagen, es soll zum Beispiel weniger Dokumentationspflichten geben. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch noch eine größere Flexibilisierung bei der Arbeitszeit möglicherweise. Oder die Möglichkeit, dass jemand über die Rente hinaus arbeiten kann und da vielleicht auch noch ein bisschen drin gefördert wird, weil wir ja auch noch dieses Demografieproblem haben. Also da ist echt Musik drin und ich hoffe, die Regierung geht da wirklich mutig ran. Denn hinter ganz vielen bürokratischen Vorschriften stecken auch Interessensgruppen oftmals. Da geht es eben auch manchmal um Fragen von Standards und da muss rangegangen werden.
Was aber aus Unternehmerkreisen immer wieder zu hören ist, ist, dass das eigentlich ein marginales Problem ist, dass die Bürokratie sie hemmt, sondern dass wirklich hauptsächlich die hohen Arbeitskosten und dass die hohen Energiekosten zu Buche schlagen und das den Unternehmen wirklich sehr, sehr schwer fällt, dagegen anzukommen.
Ja, also das hängt, glaube ich, schon von Branche zu Branche ab. Es gibt ja auch energieintensive Branchen, weniger energieintensive Branchen.
Ja, aber die Arbeitskosten sind ja generell. Ja.
Na klar, sind wir als Deutschland ein Hochpreisland und auch ein Hochlohnland. Und ob da das, was eine der Koalitionsparteien, jetzt kann ich es dir sagen, die SPD im Bereich Mindestlöhne will, das Allerklügste ist, weiß ich nicht, weil wenn ich Mindestlöhne politisch erhöhe, dann wird es einen Überbietungswettbewerb geben und am Ende steigen aber alle Löhne dann automatisch gleich mit, weil es auch Abstand geben muss. Das sollen Fachleute nochmal meiner Ansicht nach klug diskutieren. Klar ist Arbeiten hier teuer und deswegen müssen wir aber in den Bereichen, das können wir nicht ändern, wir können nicht die Löhne zurückschneiden, müssen wir in den Bereichen, die wir ändern können, möglichst viel tun. Und es gibt schon einige Unternehmen, die sagen, dass Bürokratie bis hin zum Datenschutz ein echter Hemmschuh ist. Und deswegen sollte man diese Hemmschuhe, die man beeinflussen kann, die beherzt beeinflussen. Bei den Energiekosten, ja, wir sind ein Industriestandort. Andere Gesellschaften sind noch viel mehr dienstleistungsorientiert. Und für die Industrie, die Produkte herstellt, die weltweit im Wettbewerb steht, da sollte man schon auch Wege finden, dass sie sich Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen beschaffen kann.
Ganz anderes Thema ist das Thema Tourismus. Der Koalitionsvertrag sieht auch vor, dass eine nationale Tourismusstrategie erarbeitet wird. Meines Wissens erstmals. Was halten Sie davon?
Davon halte ich vieles. Und zwar insbesondere dann, wenn die Strategie damit verbunden ist, dass die Unternehmen und Menschen, die die Tourismusangebote machen, dann auch darin unterstützt werden, diese Strategie umzusetzen. Die nationale Tourismusstrategie soll Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Infrastruktur schaffen. Was heißt das konkret jetzt für uns für einen Kreis? Das heißt, dass zum Beispiel eine bessere digitale Vermarktung unserer touristischen Angebote, aber auch der Ausbau von Angeboten vor Ort, wie zum Beispiel Fahrradwege, Wanderwege, andere Angebote, wie vielleicht der Bergtierpark oder Dinge, die neu entstehen könnten. Das ist ja diese touristische Infrastruktur. Das Schaffen solcher Angebote tatsächlich dann nicht nur Teil einer Strategie ist, sondern auch unterstützt wird. Und das braucht man. Man braucht touristische Infrastrukturen. Man braucht eben Wege und Ruhemöglichkeiten, Bänke an den Wanderwegen, Rastplätze. Und wenn also diese Strategie das nicht nur in den Blick nimmt, sondern auch in der Umsetzung fördert, dann wäre es genau das Richtige. Digitalisierung, ein ganz wichtiges Thema für den Tourismus, da ist noch einiges an Nachholbedarf. Und Nachhaltigkeit, na klar, wir wollen gerne nachhaltigen Tourismus fördern, auch weil wir das in Deutschland ganz gut können. Das ist also gut im Koalitionsvertrag.
Gut, abschließend zu diesem Themenkomplex Unternehmenswachstum die Frage, sind Sie da optimistisch, dass die Regierung da, die künftige, muss man ja sagen, Regierung auf dem richtigen Weg ist?
Ja, da bin ich optimistisch. Wirtschaft und Bürokratieabbau und ein modernerer Staat, und das gehört alles irgendwie zusammen, nimmt in diesem Koalitionsvertrag sehr viel Raum ein. Es wird ja auch von manchen kritisiert. Zum Beispiel die Umweltschutzverbände sagen, da steht zu wenig Klimaschutz drin. Also Wirtschaft nimmt viel Raum ein und das zeigt, dass die Verantwortungsträger, die diesen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, erkannt haben, dass ganz richtig Wirtschaftspolitik in den nächsten Jahren im absoluten Mittelpunkt stehen muss. Denn wir erleben gerade, wie schwierig es wird, den Staat zu finanzieren, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht. Also Wirtschaftspolitik ist ein Schwerpunkt dieser Regierung, wenn sie gewählt wird. Und das ist eine richtige Schwerpunktsetzung aus meiner Sicht.
Wunderbar. Kommen wir als zweites zum Thema Migration. Sie und Dezernent Schimpf hatten ja mehrfach darauf hingewiesen, der Kreis ist arg belastet durch die hohen Migrantenzahlen, durch Aufnahme, Unterbringung, Integrationsmaßnahmen, die hier zu leisten sind. Der Koalitionsvertrag, ich zitiere, sagt, wir ordnen Migration, dafür schützen wir unsere Staatsgrenzen und entscheiden selbst, wer in unser Land kommt, wer bleiben darf und wer unser Land wieder verlassen muss. Das steht in der Präambel schon mal drin. Geplant sind dann auch ganz konkrete Maßnahmen, unter anderem verstärkt Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Das wurde ja immer mal wieder gefordert. Und ja, wie sehen Sie da die Wahrscheinlichkeit, dass es da jetzt Änderungen gibt, auch im europäischen Kontext?
Also ich halte es für dringend nötig und deswegen ist es gut, dass es drin steht. Und ich würde mir wünschen, dass es so beherzt, wie es in der Präambel steht, auch umgesetzt wird. Und eigentlich, weil Sie den europäischen Kontext angesprochen haben, eigentlich ist das Modell Europa ja an den innerstaatlichen Grenzen innerhalb der Europäischen Union wird wenig gemacht, aber dafür in den EU-Außengrenzen wird viel gemacht. Die sollen robust sein. Dort sollen idealerweise auch die Geflüchteten in ihren Verfahren begleitet werden und sich am besten noch dort in Aufnahmezentren, das sind die sogenannten Transferzentren, die Diskussion kennen inzwischen, glaube ich, alle, bleiben, bis das Verfahren durchgeführt ist. Das funktioniert noch nicht und das wird möglicherweise auch noch nicht so schnell funktionieren. Wir alle wissen ja, dass die Europäische Union ein sehr langsamer und großer Tanker ist. Und bis wir uns darauf verlassen können, dass das in Europa funktioniert, halte ich es für dringend geboten, dass wir an unseren Grenzen genau dies tun. Das heißt, an unseren deutschen Grenzen schon einmal zu prüfen, wer hat denn auf keinen Fall Recht, in unser Land zu kommen. Denn der auf keinen Fall Recht hat, warum sollten wir den in unser Land lassen? Aber das ist etwas, was aufgrund der europäischen Verträge gar nicht so einfach umsetzbar ist. Ich hoffe und wünsche dem zukünftigen Innenminister dabei viel Erfolg, dass das gelingt. Denn dieses starke Zeichen brauchen, glaube ich, viele Menschen, die gerade auch bei der Wahl gesagt haben, und zwar ein großer Teil, dass eine Veränderung der Migrationspolitik für sie eines der wichtigsten Themen ist.
Genau. Eine andere ganz konkrete Maßnahme, die es geben soll, sind wirklich auch die Zurückführungen. Auch das ist ein Thema, das ewig diskutiert wurde und bei dem aber die Zahlen, die dann wirklich im Buch stehen, wahnsinnig gering sind und sehr marginal sind. Auch da soll es jetzt plötzlich Änderungen geben.
Ja, also ich hoffe darauf, dass es gelingt, dass die letzte Regierung ist ja daran gescheitert, die Dinge umzusetzen, die sie mal rausgehauen haben. Also damit meinte ich, es wurde ja dann gesagt, das machen wir jetzt alles. Und am Ende ist es doch nicht passiert, dass wirklich nennenswert Geflüchtete, die keinen Aufenthaltsstatus mehr hatten, zurückgeführt werden. Na klar, gibt es da Hindernisse, da gibt es den weggeworfenen Pass, die Länder, die nicht bereit sind, ihre ehemaligen Bürger oder ihre Bürger aufzunehmen. All diese Themen. Oder andere Abschiebehindernisse, die von unserer Rechtsprechung geschaffen wurden. Aber das lässt sich ändern. Also auch Richter können im Rahmen von neuen Gesetzen nicht mehr so entscheiden wie in der Vergangenheit. Und das bedeutet, dass jetzt die neue Koalition wirklich zu Potte kommen muss und beherzt die Gesetze so zu verändern, dass tatsächlich mehr von denen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, wieder zurückgeführt werden. Denn stimmt, faktisch ist es immer noch so, dass die meisten, die hierher kommen, soweit sie nicht freiwillig ausreisen, dann einfach hier bleiben, auch wenn sie keinen Aufenthaltsstatus haben, weil die Zurückführungen an sehr vielen verschiedenen Umständen scheitern.
Drittes Thema, das ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, ist der Zuzug. Und zwar soll es bei Menschen, die hier den subsidiären Schutz genießen, nicht mehr möglich sein, dass die ihre Familienmitglieder auch hierher kommen lassen sollen. Wie stehen Sie dazu?
Das halte ich ebenfalls für richtig. Das hat auch zu dem gehört, was wir hier regelmäßig gefordert haben. Auch das alleine wird allerdings nicht das Migrationsproblem lösen. Das ist alles noch weitaus komplexer. Und jetzt nehmen wir den subsidiären Schutz. Das ist ja sozusagen die Flucht vor akuten Krisensituationen. Die Frage ist ja, wenn ich vor einem, ich überspitze es jetzt mal, vor einem Konflikt im Libanon fliehe, dann müsste es doch reichen, im Nachbarland ordentlich unterzukommen. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder zurückgehe in meine Heimat höher, als wenn ich dann sozusagen ein ganzes Kontinent durchreise, um in Deutschland Schutz zu genießen. Und daran muss eigentlich gearbeitet werden. Das heißt, es müssen Rahmenbedingungen vor Ort geschaffen werden, in denen Länder darin unterstützt werden, Geflüchtete unterzubringen, außerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel eben die Nachbarstaaten von Konfliktgebieten. Und wenn viele verschiedene Bausteine zusammenkommen, wie auch die Bezahlkarte, die inzwischen eingeführt wird, tatsächlich auch, dann kann es dazu führen, dass sich Migrationspolitik und die Migrationssituation verändern, dass also tatsächlich weniger Menschen, die nach unserem Rechtsverständnis kein Aufenthaltsrecht haben, am Ende trotzdem bei uns bleiben.
Also kann man zusammenfassen, Sie sind auch bei diesem Thema optimistisch, dass die Themen und die Maßnahmen vor allen Dingen, die im Koalitionsvertrag jetzt vermerkt sind, tatsächlich zu einer Migrationswende führen.
Ja, und ich halte es für notwendig. Wir alle wissen, wie unsere Gesellschaft sich, ich darf ja hier keine Parteipolitik machen, aber wie unsere Gesellschaft sich an den Rändern verändert und also an den politischen Rändern verändert. Und ich bin ein überzeugter Mensch der politischen Mitte. Und die politische Mitte wird dann stark sein, wenn sie die Probleme, die den Menschen unter Nägeln brennen, löst. Und die Frage von Migration und Integration ist in den Augen der Menschen ein großes Problem und deswegen muss es gelöst werden. Und da will ich vielleicht noch mal ein Letztes dazu sagen. Es geht ja nicht darum, dass keine Menschen aus dem Ausland mehr zu uns kommen. Wir brauchen viele ausländische Fachkräfte. Aber es geht darum, dass wir nur so viele Menschen in unser Land lassen, wie wir gut integrieren können. Und das ist sozusagen eine Grenze, die überschritten wurde. Das sagen ja im Prinzip die Kommunalpolitiker durch die Bank weg, Land auf Land ab.
Und egal welcher Couleur.
Und diese Grenze ist im Blick zu nehmen.
Gut, kommen wir abschließend zum dritten Thema. Und zwar betrifft uns das hier in unserer Arbeit selber. Der Koalitionsvertrag nimmt auch die Arbeit der Verwaltung in den Blick. Und das Zauberwort heißt hier natürlich Bürokratieabbau, aber auch Digitalisierung. Und zwar ist geplant über verschiedene Maßnahmen, dass es eine digitalere Verwaltung gibt und dass es unter anderem auch mehr antraglose Verfahren gibt. Wie müssen wir uns das vorstellen und ist das nicht schon längst alles umgesetzt? Sind wir digital?
Also bei uns ist schon relativ viel umgesetzt. Wir sind ja derzeit, das hat mir vor kurzem der Chef unserer IT gesagt, der Landkreis in Hessen, der am meisten Anwendungen digitalisiert, also Bürgeranträge digitalisiert hat. Wir sind also sozusagen Spitze. Aber da kann noch richtig viel passieren. Und indem zum Beispiel Schriftformerfordernis, Schriftform heißt Unterschrift, im Gesetz wegfällt oder indem man tatsächlich auf nur noch digitale Anträge umstellt, digital only, oder indem man dafür sorgt, dass Bürger nicht bei jedem Antrag ihre Daten neu eingeben müssen. Sozusagen, ich gehe auf das Amt, muss meine Daten eingeben, auf den nächsten Amt muss ich die Daten eingeben, sondern dass es im Prinzip reicht, dass ich dann bei der Eingabe sage, na, das Amt hat sie schon, holst dir da automatisch. Und all das ist in diesem Koalitionsvertrag drin. Und was ich total klasse finde, das hätte ich reinschreiben können, das ist eine, es sollen Experimentierräume geschaffen werden. Das heißt sozusagen, es gibt ja Vorschriften, wie alles sein soll und normalerweise müssen sich alle an die Vorschriften gelten. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass dann zum Beispiel mal ein Landkreis sagen kann, ich mach's mal anders und moderner und es soll sozusagen solche Experimentierräume geben. Es ist einiges drin, was echt unseren Staat ein Stück weit voranbringen kann. Es wird jetzt zu fachmännisch dann, wenn ich dann noch anfange von einer durchgängigen digitalen Identität und Registermodernisierung. Aber wenn all das umgesetzt wird, was im Koalitionsvertrag steht, und das am besten auch noch in den nächsten Jahren, denn Zeiten und Fristen stehen im Koalitionsvertrag nicht, das ist so ein bisschen eine Schwäche, da steht drin, was man machen will, aber nicht wie schnell, dann bringt uns das echt nach vorne. Und dazu wird auch das Digitalministerium beitragen, dass es endlich jemand geben soll auf Bundesebene, der mit echter Kompetenz ausgestattet als Digitalminister mit einem ganz eigenen Digitalministerium Digitalisierung zur Chefsache machen kann in Deutschland. Und wenn dann auch der Datenschutz ein bisschen besser kanalisiert wird, und das ist auch geplant, dann bringt uns das nach vorne.
Gut, die andere Seite der Medaille, wenn wir jetzt auf die Verwaltung schauen und darauf, was der Koalitionsvertrag vorsieht, ist, dass es eine Verwaltungskonsolidierung geben soll. Das heißt auch Personalabbau.
Ja, den Personalabbau plant der Bund auch für den Bund. Und das ist goldrichtig, denn der Bund ist in den letzten Jahren sehr gewachsen, was das Personal angeht. Die Bundesministerien haben sich sehr ausgeweitet. Und ich glaube, ein bisschen weniger wäre gut. Auch ich könnte mir sehr gut eine kleinere Kreisverwaltung vorstellen. Aber da muss man Konsolidierung vom Anfang her denken. Es ist ja nicht so, und jetzt nehme ich mal Wohngeld. Da haben sich die Mitarbeiter grob verdoppelt. Oder im Bereich Jobcenter sind meine Mitarbeiterzahlen deutlich angestiegen. Die sind ja nicht angestiegen, weil ich gesagt habe, hurra, ich möchte mehr Mitarbeiter haben. Sondern weil der Bundesgesetzgeber beschlossen hat, dass wir bestimmte Dinge tun müssen und die einfach jetzt mehr Arbeit machen. Oder beim Jobcenter, weil die Fallzahlen gestiegen sind, wir deswegen mehr zu tun haben. Das heißt also, wenn ich die kommunalen Verwaltungen, die zu 95% ihrer Tätigkeit lediglich Gesetze vom Bund und vom Land ausführen, wenn die kommunalen Verwaltungen Personal reduzieren können sollen, dann muss man die Aufgaben, die sie per Gesetz bekommen, verändern. Sie einfacher machen, mehr mit Pauschalisierungen arbeiten, nicht mehr alles bis ins letzte FF regeln wollen. Dann kann ich auch die Verwaltung reduzieren und das ist sogar dringend notwendig. Ich habe große Sorgen, dass wir angesichts des Fachkräftemangels, in den wir hineinlaufen, in Zukunft überhaupt die Leute finden, die wir derzeit brauchen, um unsere Aufgabe zu füllen. Da ich aber diese Aufgabe füllen möchte, mit den Leuten, die ich kriegen kann, wünsche ich mir sehr, dass wir auch mit weniger Menschen unsere Aufgaben hinkriegen.
Gut, dann würde ich abschließend fast schon zusammenfassen. Sie sind doch überwiegend optimistisch mit Blick auf den Koalitionsvertrag. Gibt es eine Sache, bei der Sie sagen, da bin ich enttäuscht, das ist nicht drin, das hatte ich mir vorgestellt. Oder Sie sagen, ach, bei diesem Punkt geht es komplett in die falsche Richtung.
Na, da ist einiges nicht drin, was ich mir gewünscht hätte.
Picken Sie mal eine Sache raus.
Es beginnt mit dieser immensen Neuverschuldung zu beginnen. Also das gefällt mir persönlich nicht, weil wir eigentlich derzeit noch rekordhohe Steuereinnahmen haben, weil Steuereinnahmen laufen der Konjunktur hinterher, mehr oder weniger. Und wenn wir es selbst bei rekordhohen Steuereinnahmen nicht schaffen, seinen Staat ohne hohe neue Schulden zu finanzieren, dann ist das für schwierige Jahre ein schlechtes Zeichen. Aber gleichwohl lässt der Koalitionsvertrag in seiner Schwerpunktsetzung, der setzt wirklich einen Schwerpunkt auf modernerer Staat, auf Digitalisierung, auf Bürokratieabbau, auf Wirtschaft, lässt der Koalitionsvertrag erkennen, dass die, die ihn ausgehandelt haben, den richtigen Fokus setzen. Und ein bisschen Angst habe ich, dass sich die Koalition im Alltagsgeschäft, wenn es dann darum geht, Gesetze zu ändern, man merkt ja jetzt schon, wie unterschiedlich CDU und SPD in Berlin ticken, dass sie sich dann sozusagen verhaken und es dann nicht so vorangeht, wie wir wollen. Das ist meine eine Sorge. Und die zweite Sorge ist, aufgrund der Rezession, die wir jetzt seit längerem haben, ist natürlich mit den Finanzen der nächsten Jahre eher schwierig bestellt. Und dass sozusagen die schwierige Finanzlage dazu sorgen wird, dass der Konflikt in Berlin stärker ist, als wir uns wünschen und dass deswegen dann die Umsetzung vieler wichtiger Sachen schleift. Das müssen wir sehen.
Gut, damit schließen wir das Thema ab und blicken aber noch kurz aufs Wochenende. Was ist los? Was können Sie empfehlen?
Ich habe es ja angekündigt. Also ich bin unterwegs mit verschiedenen Landesehrenbriefen. Ich sage jetzt nicht wo, das sind auch manche dabei, die überraschend sein sollen.
Ja.
Aber das Highlight am Wochenende ist die Spargelwanderung. Wer sie noch nicht gemacht hat, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Zum einen ist das eine Wanderung von Bürstadt nach Lampertheim. Es sind ein paar Kilometer, es gibt Shuttlebus für die, die nicht so weit zurücklaufen wollen. Das Zweite ist, es gibt da ganz viele verschiedene Stände, von Feuerwehren und THW bis hin zu sowas wie Hüpfburgen, aber auch viele Stände, wo es Informationen gibt. Es gibt Live-Musik, es gibt einen ganz chilligen Bereich, der so ein bisschen lounge-mäßig so ein DJ steht. Es ist jedes Jahr ein bisschen anders, was es gibt, und es gibt natürlich eine ganze Menge zu essen und zu trinken. Man läuft dort zwischen Spargel- und Erdbeerfeldern entlang, deswegen gibt es vor allem auch Spargel- und Erdbeersachen, das heißt zum Beispiel Erdbeer Getränk mit Alkohol, Spargelburger, Kochkirschnitzel mit Spargel. Also es ist einfach ein schönes Event. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Gut, dann sei aber noch der Hinweis gestattet für diejenigen, die eher aus dem vorderen Odenwald kommen. Es ist auch noch der Rimbacher Frühling.
Das, ich habe nicht auf meinen Zettel geschaut.
Das macht ja nichts, ich erwähne das trotzdem.
Dankeschön. Und für die, die ihre nächste Woche planen, hurra, 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 der 1. Mai kommt.
Genau, und dann auch wieder Veranstaltungstipps. Also, das war's heute für uns. Wir wünschen ein schönes Wochenende und
bleiben Sie gesund und besonnen. Danke.